egal mit welchem Alter, man kann anfangen. Es gibt wirklich Studien von 90-Jährigen, die haben ein Krafttraining gemacht und die haben eigentlich einen super Zuwachs an Kraft und damit aber an Lebensqualität gewonnen. Ja. Wenn ich die Kraft habe, dann kann ich vielleicht wieder Stiegen steigen. Ja. Ich kann meine Wohnung verlassen, weil eigentlich den Lift gibt's nicht. Ja. Ich bin nicht oben gefangen in der Wohnung. Also es sind wirklich, oder ich kann mit den Enkel spielen, ich kann mich am Boden setzen und wieder aufstehen nachher. Ja. Ich kann mit dem Hund gehen. Also es ist schon sehr viel Lebensqualität dabei.
Das Sprechzimmer G1.3. Sie hören den Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver Leuskandl und Peter Redl-Lenk.
Ganz häufig sage ich, wenn wir starten, Peter.
Auf das habe ich jetzt gerade gewartet, Oliver.
Ja. Nein, ich mache mir jetzt gerade selber Gedanken, nicht wie ich diesen Podcast immer starte. Heute habe ich über dieses Thema nachgedacht, weil das betrifft mich selber extrem. Nicht? Also ich bin ja mit der größten Kränkung der Menschheit laufend konfrontiert. Was meinst du, ist die größte Kränkung der Menschheit, Peter?
In deinem Fall ist es die Sterblichkeit.
Ja, gut, genau. Ja. Da sieht man, dass man sich schon gut kennen.
Ja, finde ich auch. Und ich merke, dass dir Altern wirklich Probleme bereitet. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich alt werde. Also das passt für mich gut, weil genau. Was waren die
Alternative?
Jung sterben und das haben wir versammt.
Ich glaube auch, aber heute ist ja sozusagen zumindest eine große Hoffnung, dass ich ganz viel mitnehmen kann, um lang gesund alt zu werden, beziehungsweise um zu erfahren, was tut man denn korrekterweise, um dieses Ziel zu erreichen. Aber bei der Vorstellung mische ich mich schon wieder nicht mehr ein. Das ist deine Aufgabe.
Das hast du großartig gemacht. Danke für die Einleitung und Überleitung. Und mir hast wieder dieses englische Wort überlassen. Da möchte ich mich auch gleich bedanken. Das habe ich total gern. Wir haben heute wiederum, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast, das Sprechzimmer G1.3 aus dem Universitätsklinikum St. Pölten, einen wirklich großartigen Gast bei uns, nämlich unsere ärztliche Direktorin, Frau Privatdozent, Doktorin Karin Bieber. Hallo Karin, schön, dass du bei uns bist.
Hallo, grüß euch.
Und du bist ja, bevor du ärztliche Direktorin geworden bist und im Titel ist es ersichtlich, du bist ja Doktorin und du bist eine ganz Besondere, würde ich jetzt einmal sagen. Du bist so ein bisschen ein Ausreißer in der Medizin. Viel von deiner Art kenne ich gar nicht, aber die ich kenne, die sind wirklich super. Du bist physikalische Medizinerin.
Ja, genau.
Und der Oliver redet übers Alter und der Oliver redet darum, was die größte Krankheit der Menschheit ist. Und jetzt haben wir dich als Gast. Und jetzt stellt sich schon mal die erste Frage, was macht eine physikalische Medizinerin eigentlich? Und was hat physikalische Medizin mit Longevity zu tun? Also mit der Langlebigkeit, mit dem guten langen Leben, sage ich jetzt einmal, wenn du uns da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringst, bitte.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich glaube, ich fange mit dem ersten Punkt an mit der Frage, was ist der Facharzt? Also, richtig heißt er für physikalische Medizin und allgemeine Rehabilitation. Ist ein sehr breites Fach. Ja, also wir haben sehr viel internistischen Bereich dabei, also sehr viel eben zum Beispiel Training, also die ganze onkologische Trainingstherapie ist zum Beispiel mir ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch, was jetzt ein bisschen Richtung Longevity hineinfällt. Aber wir haben sonst natürlich sehr viel orthopädische Sachen. Also wir sind sehr gut beim Untersuchen am Bewegungsapparat. Also wenn wer Kreuzschmerzen hat, Halswirbelsäulenprobleme insgesamt, ja, dann kommen die halt sehr oft die Patienten zu uns, weil wir halt sehr gut untersuchen können, auch die Therapie anschließen können selbst und halt sehr eng natürlich mit den Therapeuten zusammenarbeiten. Also in dem Schwerpunkt halt natürlich Physiotherapeuten, aber wenn es zum Beispiel um ergonomische Beratung geht am Arbeitsplatz, auch mit der Ergotherapie, wir haben dann die Möglichkeit, verschiedene Therapien auch zu verordnen, wenn man jetzt merkt, okay, es ist halt eine starke Muskelverspannung dahinter, dann kann man zum Beispiel Massage noch dazu geben. Also wir schauen einfach, was braucht individuell der jeweilige Patient. Also wir schauen, dass wir nicht nach einem Rezept arbeiten, was vorgegeben ist. Ich weiß nicht, 10-mal Physiotherapie, 10-mal Massage, 10-mal mehr. Also das ist eine alte Geschichte, wie es früher war, sondern wir schauen sie individuell den Patienten an, was braucht er zum jetzigen Zeitpunkt. Und da ist halt sehr oft natürlich ein Ziel, die Prävention, dass es nicht wiederkommt. Ja, gerade der Kreuzschmerz ist ja was, was immer wiederkehrend ist. Es ist selten, dass wer nur einmal Kreuzschmerzen hat, sondern das ist ja eine gewisse Regelmäßigkeit dabei. Und da schaut man halt, was ist denn der Auslöser, wie kann man es verbessern, wie kann man präventiv arbeiten, dass er sich vielleicht dann selbst helfen kann, selbst ein Übungsprogramm hat, selbst weiß, ah, wenn ich mich verreiße, dann mache ich das und das. Also wirklich diese Hilfe zur Selbsthilfe ist ganz wesentlich. Ja. Das ist ein großer Bereich in der physikalischen Medizin, aber wir machen zum Beispiel Stoßwellentherapie, Nervenleitgeschwindigkeit, Elektromyographie, diese ganzen Untersuchungen, Gefäßuntersuchungen. Also es ist sehr breit, muss man sagen. Ultraschall zum Beispiel, dass wir Nervenultraschall machen, um zu schauen, wo ist der Nerv eingeengt, wo ist er geschädigt, um den Chirurgen dann genauer sagen zu können, wo praktisch die Stelle ist, wo sie, dass sie nur einen kleinen Schnitt brauchen und einen großen Schnitt machen müssen. Also sehr breit, das ist, wird wahrscheinlich den ganzen Podcast füllen, aber das wäre die erste Frage, glaube ich, gewesen. Mhm.
Ja, danke für die Antwort. Und das war einmal erster Anknüpfungspunkt mit einer physikalischen Medizinerin, Low Back Pain. Ja. Und ich habe immer ein bisschen Kreuzweh gehabt. Ich weiß nicht, kennst du Kreuzweh, Oliver?
Ja, kenne ich durchaus gut. Wir sind keine Freunde, aber gute Bekannte.
Ja. Und für mich hat das irgendwie schon dazugehört. Und dann im Gespräch mit dir hast du gesagt, na dann, das solltest du mal anschauen lassen. Und interessanterweise ist es weg. Also auch Selbstdisziplin, ich habe sehr gute Übungen bekommen, die ich weiter tun darf, damit das nicht mehr auftritt. Ja.
Du hast das angedeutet, Peter, die physikalische Medizinerin ist jetzt nichts, was man so in einer sehr hohen Häufigkeit zumindest sieht. Nicht? Wie es dann tatsächlich ausschaut, weiß ich ja gar nicht. Aber wie kommt man dann als junge Medizinerin zur physikalischen Medizin? Was hat die jetzt insbesondere zur physikalischen Medizin gebracht?
Dass man so ein bisschen vielleicht ein Gespür hat, in Österreich sind ungefähr so 350 Physikalisten, wenn man es kurz abkürzt. Mhm. Ja. Ich bin eigentlich über den Sport dazugekommen. Ja. Okay. Also mein Schwerpunkt war halt immer der Kreuzschmerz und der Sport. Also das war so die Mischung und war halt sehr an Orthopädie, Traumatologie interessiert. Und aber auch an der Trainingslehre. Also ich habe mich schon sehr lang damit beschäftigt, mit Ergospirometrien und solche Sachen. Es war der Bereich, wo ich meine Dissertation dann geschrieben habe. Und diese Mischung hat mir halt so gefallen. Also das ist ein Fach, wo ich sowohl den orthopädischen Teil habe, aber auch den internistischen. Und das war das eigentlich, was mich zu diesem Fach gebracht hat. Ja, dass ich Leuten mit Kreuzschmerz helfen kann, aber nicht nur die Diagnose stelle, ja, indem ich halt, weiß nicht, ein MR mache, sondern halt auch wirklich dann mit meinen Händen hingreife, dem Patient vielleicht schon einmal die erste Erleichterung bringt, ja, in der Kombination natürlich, eventuell auch mit einer Infiltration oder so, also das machen wir schon auch, aber die Kombination macht es halt aus, ja, weil mit der Infiltration tue ich ja nur das Symptom Schmerz behandeln, vielleicht die Verspannung, aber die, ich sage jetzt Blockierung und die Fehlhaltung, die wirklich die Details sozusagen, also die Ursache, behandle ich damit nicht. Und das hat mir halt einfach gedacht, dass eigentlich der Patient dann ausgegangen ist, so super. Erstens mal zum ersten Mal, weil wir richtig angriffen. Mhm. Ja, das hat mir halt begeistert, ja. Und einfach die Zusammenarbeit mit den Physiotherapeuten, dass du wirklich auf gleiche Ebene reden kannst. Also du hast die gleiche Sprache, das hat halt mich begeistert. Und nachdem ich einen sehr großen Freundeskreis auch unter den Physiotherapeuten habe und der Sport, also die drei Sachen waren eigentlich dann ausschlaggebend, dass ich mich genau für dieses Fach entschieden habe.
Mhm. Jetzt ist der Mediziner, die Medizinerin nicht unmittelbar assoziiert mit Gesundheit, nicht? Also so schwerpunktmäßig, nicht, gehe ich zum Arzt, wenn ich in irgendeiner Form ein Problem habe. Wenn ich das richtig interpretiere, dann ist sozusagen der Grundberuf und auch das, glaube ich, wo du schon noch immer durchaus interessiert bist, hat ein sehr breites Spektrum jetzt da in Bezug auf Prävention und in Bezug auf Trainingsphysiologie, nicht? Also wie gehe ich denn um, damit ich meine Leistung steigere? Da fällt mir jetzt ja auch gar kein Themengebiet ein, nicht? Das passt an Training, nicht? Also ich modifiziere meinen eigenen Körper, dass der leistungsfähiger irgendeine Spezialität erbringt.
Genau. Ich setze praktisch Reize zu den richtigen Zeitpunkten, damit der darauf reagiert. Ich brauche eine gewisse Regenerationszeit, dass die ganzen Umbauprozesse umgesetzt werden können. Aber darum, das ist eigentlich die Definition von Training, ja, im Unterschied zur normalen Bewegung. Ja. Training hat ein klares Ziel, hat einen Trainingsplan. Ich muss eine gewisse Intensität haben, ich muss einen gewissen Reiz setzen, in einer gewissen Dauer, ja, mit einem gewissen Belastung eben, und ich brauche aber unbedingt die Pausen dazwischen, dass der Körper regenerieren kann. Das ist eigentlich die Definition vom Training. Und sonst sagt man ja Bewegung. Wenn wir sagen, bitte bewegt euch mehr, ist ja das oft eine Aussage, ja, wo die Leute nicht viel anfangen können. Ich finde, man muss halt eigentlich immer viel mehr ins Detail eigentlich gehen und wieder individuell auf den Menschen bezogen. Ja? Weil wenn wer sich wenig bewegt, dann sage ich, super, wenn du dich ein bisschen mehr bewegst, wenn du Stiegen steigst, wenn du, weiß nicht, ein paar Schritte zur nächsten Straßenbahn gehst zu Fuß. Ja? Also das sind Sachen, das ist die allgemeine Bewegung, ja, die man jedem sagen kann. Beim Training muss man schon genauer schauen. Ja, erstens ist schon zumindest so 40, 45 spätestens eine Abklärung vorher sinnvoll beim Arzt, ja, dass man nicht, weiß nicht, ins Marathontraining auf einmal einsteigt und ich will in 10 Wochen den Marathon laufen, was eh nicht realistisch ist, außer ich bin sehr gut schon vorher vorbereitet gewesen. Aber das sind wichtige Sachen, wo der Unterschied eigentlich zwischen einer Alltagsbewegung und dem Training ist. Ja. Ich will aber die Alltagsbewegung da jetzt gar nicht runter tun, sondern das ist wichtig. Ja. Jeder Schritt ist wichtig, ja. Und auch wenn wir, es muss nicht jeder trainieren, aber es soll sich halt jeder bewegen. Und ich glaube, das Wichtigste ist halt die Lust an der Bewegung, ja. Und die müssen wir halt irgendwie eher wieder in die Bevölkerung bringen, weil man sagt immer, das Rauchen sozusagen, oder das Sitzen ist das neue Rauchen, ja. Und da weiß man halt wirklich, dass das deutlich die Lebensqualität und auch das Lebensalter eigentlich reduziert, weil wir einfach so viel sitzen, ja. Und drum, dass man halt zwischendurch aufsteht. Also, das sind kleine Snacks, da muss ich nicht jetzt sagen, wirklich, ich betreibe Sport, ich betreibe Training, ja, das schreckt manche Leute ab, sondern wirklich einfach mit Kleinigkeiten anfangen.
Super, dass du das ansprichst, und das wäre im Einkaufszentrum nicht die Rolltreppe zu nehmen, sondern die Stiegen, die daneben sind, und auch nicht den Lift zu verwenden, sondern über das Stiegenhaus zu gehen, wenn man das kann, wäre das natürlich vernünftig. Und du bist jetzt schon, du hast über Prävention gesprochen, also dass man Krankheit verhindert durch eine Maßnahme und den Unterschied zwischen Training und Bewegung. Und wir haben eingehend gesagt, Longevity und die Lebenserwartung. Und jetzt wissen wir, die Lebenserwartung in Österreich ist im Durchschnitt ab Geburt ungefähr 82 Jahre. Wir wissen, dass Frauen länger leben wie Männer, aber es ist im Durchschnitt 82 Jahre, in der Schweiz 83 Jahre zum Beispiel. Und wir wissen aber auch, dass wir in Österreich diese gesunden Lebensjahre, wir werden zwar älter, aber die gesunden Lebensjahre hinten nach, und wir sind sogar unterm EU-Durchschnitt. Ja. Also in Österreich haben wir gesunde Lebensjahre im Durchschnitt von 61,8 Jahren, im EU-Durchschnitt 62,6, und wenn wir uns die Schweden anschauen, die sind am Top mit 68,4 gesunden Lebensjahren. Was können wir tun? Oder ich habe es eingehend eh erwähnt, Oliver. Wir haben schon über Ernährung ganz viel geredet mit super Diätologinnen. Wir haben über Schlaf einen Podcast gemacht und was der für einen Einfluss hat. Wir wissen, dass soziale Teilhabe so wichtig ist. Was kann der Oliver machen? Und ich natürlich. Ich nehme mich nicht aus, weil ich glaube, du machst da viel mehr in der Richtung als ich. Was können wir tun in Richtung Bewegung oder Training, damit die gesunden Lebensjahre ein bisschen steigen, wenn du sagst, Sitzen ist das neue Rauchen? Ja?
Ich finde super, dass du die anderen Sachen auch ansprichst und dass da vor allem auch schon Podcasts gegeben hat und, glaube ich, auch noch geben wird. Mhm. Ja, weil ich glaube, es sind halt verschiedene Säulen. Wie du sagst, Ernährung ganz wesentlich, Schlaf, habe ich selber gemerkt, da muss ich eigentlich fast das Erste ansetzen, ja, damit ich überhaupt die Energie habe, dann zu trainieren. Ja, also eigentlich ein ganz wichtiger Punkt.
Super Punkt, ja.
Ja, super, deine soziale Teilhabe. Man weiß eigentlich bei diesen ganzen Blue Zones, die halt sehr lange leben, die Leute dort, ja, eigentlich die soziale Teilhabe ganz, ganz wesentlich ist. Die sind halt in der Familie integriert. Und da, ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir oft übersehen. Ja. Stressregulation ist der nächste ganz wesentliche Punkt eigentlich. Aber wo es am meisten Literatur und Wissenschaft gibt, ist die Bewegung, wie du sagst. Ja. Und ich finde, wichtig ist, glaube ich, zu sagen, egal mit welchem Alter, man kann anfangen. Es gibt wirklich Studien von 90-Jährigen, die haben ein Krafttraining gemacht und die haben eigentlich einen super Zuwachs an Kraft und damit aber an Lebensqualität gewonnen. Ja. Also bei den Studien wird ja Gott sei Dank jetzt immer mehr darauf geschaut, nicht nur die Zahl, wie oft kann ich, welches Gewicht kann ich drucken, wie oft kann ich das und welche Leistungsfähigkeit habe ich, sondern was heißt denn das jetzt da für mich? Ja. Weil wenn ich die Kraft habe, dann kann ich vielleicht wieder Stiegen steigen. Ja. Ich kann meine Wohnung verlassen, weil eigentlich den Lift gibt's nicht. Ja. Ich bin nicht oben gefangen in der Wohnung. Also es sind wirklich, oder ich kann mit den Enkeln spielen, ich kann mich am Boden setzen und wieder aufstehen nachher. Ja, ich kann mit dem Hund gehen. Also es ist schon sehr viel Lebensqualität dabei, mit dem Training verbunden. Ja, und das kommt immer mehr in die Studien jetzt raus.
Du hast jetzt Krafttraining erwähnt. Ja. Wie definiert sich Krafttraining und wie unterscheidet sie sich zum Ausdauertraining oder was da immer noch gibt? Du tust viel Radlfahren und Laufen. Ja?
Also ich tue viel Radlfahren und Laufen, wobei ich schon diesen Aspekt Krafttraining jetzt schon auch ein bisschen mit berücksichtige, nicht weil man durch Ausdauertraining ganz offenbar jetzt nicht unmittelbar Muskulatur aufbaut, nicht, habe ich den Eindruck. Und das ist was, was ich jetzt ein bisschen mehr mache, aber womöglich nicht, wäre es eh interessant. Nicht, es wird wahrscheinlich von den Altersgruppen abhängen, wie man vorgeht, oder?
Ich finde schön, dass ja unsere Gespräche schon bei dir gefruchtet haben, beim Krafttraining. Ja. Ja, also es ist so, dass halt Ausdauertraining ist praktisch, dass ich eigentlich die Sauerstoffaufnahme verbessere. Ja. Hat schon auch mit der Lebensqualität und vor allem mit dem langen Leben zu tun, weil ich dadurch halt mein Herz-Kreislauf-System aktiviere. Ja. Ich wirke ein auf den Blutdruck und auf solche Sachen.
Ist das ja dieses Cardio-Training, was man immer wieder
kann
hört?
Kann man auf Cardio-Training sagen. Also das okay ist eben, genau was du gesagt hast, Laufen, Radlfahren, mhm, Schwimmen, also praktisch rhythmische Bewegungen, die eigentlich fast alle Muskelgruppen irgendwie beeinflussen. Also, das heißt, es ist auch notwendig, eine gewisse Zeit zu machen. Ja? Also man sagt, kommt immer darauf an, praktisch welche Leistungsfähigkeit man selber hat, aber das kann sein, wenn wer nicht fit ist, 10 Minuten. Ja? Aber das ist so das Minimum, was ich jetzt erst gesagt habe, dass das halt effektiv ist. Ja? Oder die Stirn steigen, das Gehen, so, wenn man es auf Kleines, also wenn man es nicht als Training sieht, sondern als normale Bewegung. Das ist sozusagen die Ausdauer. Da gibt es so einen wichtigen Begriff, das ist die VO2 Max, das ist die maximale Sauerstoffaufnahme. Da macht man Spiroergometrie mit so einer Maske, da hat man das. Ja? Und das ist halt eben fürs, wie man sagt, Herz-Kreislauf wichtig.
Okay.
Je älter man wird, ja, wird halt die Muskulatur immer wichtig. Und darum haben wir in letzter Zeit dann schon öfters geredet, weil wir jetzt alle in dem Alter sind, wo man sagt, über 50 wird das immer wesentlicher, die Muskelkraft. Ja? Weil die Kraft brauche ich eben, um aufzustehen. Das, was ich zuerst gesagt habe, um selbstständig zu sein. Ja? Ist aber auch ganz wichtig, der Muskel ist eigentlich für die Hormone wichtig. Ja? Ist für den Knochen wichtig. Ja? Also der Muskel wird immer wesentlicher, weil man auch sagt, zum Beispiel Glückshormone und solche Sachen. Also der Muskel ist ein ganz wichtiges Ding. Ja? Kommt jetzt immer mehr raus. Ist auch wichtig, zum Beispiel beim Diabetes, ja? Bei der Insulinresistenz. Also Wahnsinn, eigentlich ein tolles Konstrukt, ja? Wo wir viel mehr Wert drauf legen müssen. Man könnte schon früher anfangen. Also das Wichtigste war, die Muskelkraft geht ja eigentlich schon ab 25, 30 bergab, genauso wie die Knochendichte. Ja? Mhm. Aber da denken wir halt meistens nicht dran, ja? Weil da sind wir ja noch fit. Ja? Und irgendwann, also wir sollten spätestens halt ab 50 anfangen, wirklich Krafttraining zu machen. Das merkt man jetzt nicht, weil jetzt sind wir fit, aber wir zahlen eigentlich, ich sage jetzt, wie auf ein Konto, Pensionskonto ein, ja? Weil mit 65 brauchen wir es halt dann. Ja? Okay. Also es ist wichtig, jetzt eigentlich schon zu starten, aber was glaube ich auch wichtig ist zu sagen, man kann eben auch später anfangen. Ja? Also wenn jetzt der 70, 80 und sagt, bah, jetzt habe ich es verpasst, nein.
Also nicht sagen, es ist eh schon wurscht.
Nein, sondern okay, es ist wirklich mhm egal, man kann in jedem Alter das machen. Mhm.
Und brauche ich zwingend ein Fitness, weil mit Krafttraining verbinde ich immer Fitnesscenter. Kann ich Krafttraining machen, ohne in ein Fitnesscenter zu gehen, oder ist es empfehlenswert, sich doch ein Fitnesscenter zu gönnen, wenn das möglich wäre?
Ich verstehe die Aussage, ja. Also man sagt schon, man kann sehr viel mit eigenem Körpergewicht machen. Ja? Also mhm, wenn man jetzt sagt, Kniebeugen, man kennt vielleicht, ich weiß nicht, das Brett, ja, wo man eine Ganzkörperkräftigungsübung macht. Also es gibt sehr, sehr viele Übungen. Liegestütze ist jetzt nur ein Beispiel. Also sehr, sehr viele Übungen. Man kann das schon gut ausreizen, aber wenn man vielleicht noch mit Hilfsmitteln arbeitet, da haben wir kleine Hanteln oder so. Das Krafttraining im Fitnesscenter hat oft den Vorteil, dass halt geführt, also wenn man an die Geräte geht, ja, dass geführt ist. Ja. Das heißt, das Verletzungsrisiko ist da halt meistens geringer. Also ich sage oft so, wenn wer anfängt, ist es wichtig, dass er eine Einschulung hat, ja, dass er mhm weiß, auf was er aufpassen muss, wie er die Übung richtig macht, ja, auf was er aufpassen soll. Und die geführte Übung am Gerät führt halt vielleicht weniger zu Fehlern bei der Ausführung. Ja. Weil das ist, glaube ich, oft schon das Risiko, wenn man dann geht, wer in ein Fitnesscenter, weiß eigentlich nicht so recht, wie er die Geräte verwendet. Ich meine, die meisten praktisch Studios haben ja eh irgendeine Einführung, ja. Aber das ist schon ganz wesentlich, dass man da drauf schaut, auch, weil nach 6 Wochen sagt man, hat sich ja eigentlich dann der Woche schon ein bisschen der Muskel eigentlich dann adaptiert. Und ich kann eigentlich den nächsten Schritt gehen, dass ich weiß nicht, eben die Gewichte steigere oder so. Also ich muss ja den Muskel eigentlich immer ausreizen, also bis zur letzten praktisch Bewegung, dass ich die gerade noch zusammenbringe. Wenn ich den Muskel nicht ausreize, dann ist der Reiz zu wenig. Ja, also das heißt, dann ist eigentlich wenig Wachstum da in dem Muskel, den ihr reizen möchtet. Und darum ist es, glaube ich, so wesentlich, da am Anfang vielleicht eher schon mit Unterstützung im Fitnesscenter, ja, wenn ich das aber überhaupt partout nicht mag, ja, dann ist mir lieber, man macht daheim halt, wenn ich weiß nicht, 4x20 Kniebeugen oder sowas, ja. Hauptsache man macht, man kann auch so kleine Bewegungssnacks, nennen wir das halt dann manchmal, ja, dass man halt schaut, beim Zähneputzen, sage ich jetzt. Oder wenn ich meinen Kaffee trinke, mache ich meine Kniebeugen oder meine, praktisch, dass ich auf die Zehenspitzen steige, um die Wadenpumpe zu aktivieren. Also man muss ja irgendwie einen Weg suchen, das zu praktisch wie, dass das wieder Rhythmus mehr oder weniger wird. Und dass ich, in dem Moment, wo ich einen Kaffee trinke, mache ich das. Ja, also dass ich das an was hänge, was ich sowieso immer mache. Ja? Mhm. Ich meine, ich habe jetzt schon von den Zahntechniker gehört oder von den Zahnhygieniker, das taugt denen gar nicht, dass wir das immer sagen, man soll es zum Beispiel an Zähne putzen, die Liegestütze, weil man soll sich aufs Zähneputzen konzentrieren. Mhm. Ja. Aber ich denke mal, es hat jeder von uns irgendwelche Gewohnheiten, wo man sagt, so wie man sagt, immer wenn ich einige trinke, das Glasl Wasser, sage ich halt jedes Mal, wenn ich einige in den Raum, mache ich jetzt meine Kniebeugen oder so. Ja. Und das allein diese kleinen Bewegungssnacks bringen halt irrsinnig viel, um aus den Sitzen auszukommen, was ich erwähnt habe. Weil es gibt halt so Studien, dass man sagt, nein, wenn man 8 Stunden sitzt, kann ich eigentlich nachher trainieren, was ich will. Diese 8 Stunden mache ich nie wieder wett.
Okay, okay. Und jetzt, du hast zuerst so also einen Parameter angesprochen, nicht dieses VO2 Max, also diese Sauerstoffaufnahmekapazität. Und was ich schon auch merke, nicht, dass vor allem so Hobbysportler oder auch ambitioniertere Sportler tragen so Wearables, glaube ich, nennt man diese Uhren, nicht? Du selber benutzt sowas auch. Und da werden dann solche Parameter auch gemessen. Also beispielsweise, ich weiß das, ich trage so eine Smartwatch, die mir nach jedem Ausdauertraining diesen Wert rückmeldet. Nicht? Und ich freue mich dann immer wie ein Schneekönig, wenn der Wert steigt. Nicht? Und wenn er sinkt, bin ich immer ganz traurig. Wie steht denn die physikalische Medizinerin zu diesen Consumer-Produkten, nicht? Weil das ist was anderes als eine Spirometrie und Ergometrie. Das ist halt, ich weiß gar nicht, wie die den Parameter überhaupt erheben. Ist das sinnvoll, sie nach dem zu richten oder macht es überhaupt Sinn, sie mit so einem elektronischen Elektroprodukt zu beschäftigen? Oder sagst du, das ist, kann man außen vor lassen?
Ich sag so, es ersetzt keine Spiroergometrie. Also die VO2 Max, die ich in meinem Ring ja mir angibt, ist, glaube ich, nicht die Realist. Also wenn ich es vergleiche, ist es nicht genau der gleiche Wert, was okay. Über der Spiroergometrie. Aber als Vergleich ist es für mich wesentlich. Ja, ich schaue einfach, wie entwickelt sie sich. Ja, und für das, für mich individuell, meine eigenen Werte kann ich gut vergleichen. Das ist so wie die Herzratenvariabilität, die ja ganz wichtig ist, zu erkennen, wie ist mein Stresslevel. Ja, und da erkenne ich schon sehr wohl, ja, der ist zwar jetzt vielleicht in der Relation zu wem anderen besser, ja, aber ich erkenne bei mir, ui, der ist jetzt schlecht, jetzt muss ich aufpassen, entweder habe ich zu viel trainiert oder ich bin kurz vor einer Verkühlung, da zeigt man auf der Ring schon vorher, jetzt geht's aber bergab. Und ich denke mir, ich habe aber gar nicht trainiert. Warum geht das jetzt runter? Dann merke ich zum Beispiel, letztes Mal habe ich es gemerkt, bevor ich wirklich verkühlt und krank war, ist das runtergegangen. Ja? Mhm. Also das heißt, individuell für mich selber ist es sinnvoll, aber ich würde mich nicht auf Absolutwerte jetzt festnageln.
Also es macht durchaus Sinn, nicht? Vor allem wenn ich ein Trainingseinsteiger bin und jetzt diesen Ausdauerbereich adressiere, nicht? Der quasi neben dem Kraft Trainingsbereich steht, macht es durchaus Sinn, wenn man sowas auch tragt und die Werte quasi, auch wenn es nicht so dem hundertprozentigen Messwert entsprechen, aber man kann zumindest die Veränderung gut interpretieren. Nicht? Genau. Also wird es höher, wäre ich wahrscheinlich besser werden, wird es niedriger, genau. Wäre ich schlechter, je nach Wert.
Wie du sagst, in der Relation, glaube ich. Und ich glaube, es ist auch wichtig für die Dokumentation, gerade beim Training. Wenn du jetzt vom Ausdauertraining hast, dann weiß ich halt, wie oft war ich trainieren, wie lang war ich trainieren, wie war meine Herzfrequenz. Also ich merke es halt oft, wenn ich wegrenne und die Herzfrequenz ist viel höher, wie was sonst ist. Dann denke ich mir, heute muss ich mein Training ein bisschen adaptieren, ja, weil scheinbar bin ich nicht so fit und habe es nicht gemerkt jetzt so wirklich. Ja. Oder also es steigt nicht so an wie üblicherweise. Denke ich mir, es passt was nicht ganz. Also ich glaube aber, das Wichtigste ist, auf den eigenen Körper hören. Ja, also ich stehe nicht auf in der Früh, ich schaue zwar drauf, wie habe ich heute geschlafen, aber ich überlege mir schon vorher, wie habe ich denn geschlafen, ist das deckungsgleich mit dem Ring? Also ich glaube, auf den eigenen
Punkt.
Körper
Super
hören
Punkt,
ist das Wichtigste.
Ja. Also die Sigspieren ist ganz, ganz wichtig. Ich habe eine Frage noch und man merkt schon, glaube ich, dass der Oliver, du hast heute gar nicht so viele Fragen, aber ich glaube, du tust eh so viel und dir ist so viel klar, deshalb darf ich heute einmal Fragen stellen.
Du einmal deine Fragen stellen.
Genau. Wir haben schon so viel besprochen.
Zu den Empfehlungen nämlich, ja, also ich habe verstanden, Ausdauertraining ist gut, aber ab einem gewissen Alter ist Krafttraining wichtig. Ja. Zu den Empfehlungen, und ich habe schon gehört, Regeneration soll man nicht unterschätzen, aber gibt so eine Minutenempfehlung in der Woche, die ich unbedingt erreichen sollte? Und ist es gescheit, jeden Tag zu trainieren, oder ist es gescheit, sich einmal eine Ruhe zu geben? Also was empfiehlt die physikalische Medizinerin da? Was gibt es da für?
Also es sind Gott sei Dank nicht meine eigenen Empfehlungen, sondern es gibt ja ganz klare österreichische Richtlinien und Empfehlungen, okay. Ja, die Bewegungsempfehlungen, die halt von der WHO eigentlich übernommen worden sind. Man sagt halt, man sollte eigentlich 150 bis 300 Minuten in der Woche Ausdauertraining machen.
Ja. Das nicht wenig ist, nicht?
Das ist nicht wenig, das sind 2,5 Stunden, also wenn man die Mindestmaße eigentlich annimmt. Ja. Und das ist eigentlich mit einer mittleren Intensität. Also das ist schon sowas, also nicht nur gemütlich mit dem Hund spazieren, außer der Hund ist schnell, aber wenn ich normales Spazieren gehe mit dem Hund, ja. Ich würde gerade sagen, mit meinem Hund ist das keine mittlere Intensität mehr. Ja. Ja. Aber ja, also das ist wichtig, dass ich da schon, also ich kann noch reden, aber ich kann nicht mehr singen, sagen wir so. Ja. Mhm. Also das wäre so.
Also flottes Gehen,
Radl fahren. Ja. Mhm. Also man kann natürlich die Intensität sich ausrechnen. Also wenn man zum Beispiel Ergometrie macht, dann weiß man genau die Zonen. Mhm. Wenn man praktisch nach Herzfrequenz trainiert, dann weiß ich, okay, in dem Bereich sollte ich sein, dann bin ich in meiner mittleren, also praktisch in mittleren Zone eigentlich. Ja. Es ist meistens, heißt das, Zone 2 bei den meisten Sachen. Ja. Das ist halt so eben, ja, dass ich praktisch eine gute Ausdauer bekomme, ja, und eigentlich die Fettverbrennung vielleicht auch bis zu einem gewissen Maß anrege, ja, also dass ich in dem Bereich bin und nicht nur auf die Kohlenhydrate herum sozusagen die benutze. Ja.
Okay.
Beim Training, wenn man aber wirklich gescheit trainieren möchte, sollte das 80% eigentlich von meinem Training sein. Die restlichen 20% sollten eigentlich dann höher intensiv sein. Also da, wo ich wirklich an meine Grenze zum Teil gehe, ja, das sind dann oft so schnelle Sprints, was die mit dazwischen wieder langsam und dann wieder ein Sprint, ja, damit ich da halt sozusagen, damit kann ich zum Beispiel meine VO2 Max am besten steigern. Mhm. Ja, das andere ist so die Basis und mit dem schnellen Training kann ich da halt eine Verbesserung bringen. Ja. Das ist jetzt aber schon sehr im Detail. Also ich glaube, wichtig ist, 150 Minuten sollte man zumindest mindestens, ja. Manche sagen 30 Minuten am Tag, ja. Es kommt darauf an, also wenn ich 30 Minuten am Tag wirklich intensiv was mache, das wird nicht gehen. Das ist genau der Punkt, wo du sagst, Regeneration ganz wesentlich. Also okay. Ich brauche ja die Pausen. So wie beim Krafttraining macht es nicht Sinn, zumindest wenn ich die gleiche Muskelgruppe praktisch trainiere, hintereinander. Der Muskel braucht Zeit. Ja, darum sagt man zweimal, dreimal in der Woche Training. Ja. Und wenn es ist, zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte öfters trainieren, dann mache ich halt den einen Tag Oberkörper, den anderen sozusagen die Beine oder so. Ja. Aber praktisch, wenn ich heute meine Beine trainiere, dann macht es keinen Sinn, wenn ich morgen wieder trainiere, weil dann muss der Muskel eigentlich jetzt den Reiz erst verarbeiten und aufbauen.
Jetzt sprichst du da gerade den Muskel an, nicht? Und Peter, du wirst es kennen, wenn man sich einmal überdurchschnittlich viel bewegt, in einer überdurchschnittlichen Intensität, dann schmerzen an am nächsten Tag die betroffenen Muskelgruppen.
Du meinst den Muskelkater, sprichst du an.
Ich meine genau den Muskelkater.
Ja,
jetzt ist vor 30 Jahren so gewesen, da hat man gesagt, der Muskel ist übersäuert. Und diese Übersäuerung, dieses Laktat, ich weiß nicht, ob du das kennst,
Peter. Oder man hat gesagt, du bist nichts gewesen.
Du bist nichts gewesen, der Herbstkatzel, ja, wie wir in Niederösterreich sagen. Der Muskel ist übersäuert. Man ist aber, glaube ich, mittlerweile draufgekommen, das stimmt so nicht. Karin, was ist denn der Muskelkater, wenn ich mich, und ist ein Muskelkater gescheit, dass ich den erwirb, oder ist das eher kontraproduktiv?
Also ich glaube, ein bisschen einen Muskelkater kann man haben, der tritt ja meistens so nach 48 bis 72 Stunden ist das Maximum. Ja. Und es sind einfach kleine, man sagt Mikroläsionen. Ja. Also es ist das Laktat, wie du sagst, das war vor 30 Jahren, in den letzten Jahren ist immer mehr, das sind kleine Mikroläsionen. Das ist aber nichts Schlimmes. Ja. Also das ist irgendwie, das ist einfach eine Reaktion vom Muskel. Ja. Man geht halt nicht drüber. Ja. Also man kann schon nach dem Training ein bisschen was spüren. Ja. Sonst hat man halt auch nicht, vielleicht zu wenig da. Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, jedes Training muss mit einem massiven Muskelkater aussteigen. Das soll, glaube ich, nicht umkommen. Ja. Ja. Aber wenn man ein bisschen nachher was gespürt, ja, darf man ja gespüren, dass man was da hat.
Ja.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen zukunftssicheren Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der niederösterreichischen Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams. Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.
Und jetzt ist der Körper so eine Effizienzmaschine, hätte ich gesagt. Jetzt sehr technisch formuliert. Das heißt also, alles, was nicht benötigt wird, wird rückgebaut.
Ja.
Und ich glaube, bei der Muskulatur ist das besonders arg. Und ich meine sogar den Fachbegriff zu kennen, der nennt sich, glaube ich, Sarkopenie. Nicht?
Ja, ich kenne ihn unter Use it or Lose it.
Wird sein, nicht? Und wenn ich jetzt über einen längeren Zeitraum keinen Sport betreiben kann oder kein Training machen kann, dann verliere ich quasi die Muskulatur bis zu einem gewissen Grad. Meine Alltagserfahrung ist, dass ich mit vielen Leuten schon zu tun gehabt habe, die haben aus verschiedenen Gründen halt für einen Zeitraum weniger bis gar keinen Sport gemacht und sind dann wieder eingestiegen. Und das Interessante war, die waren relativ schnell wieder auf dem grundsätzlichen Zustand. Viel schneller, als das wahrscheinlich erwartbar wäre, nicht? Und jetzt gibt es, glaube ich, auch dafür einen Begriff, nämlich dieses Muskelgedächtnis. Gibt es sowas aus medizinischer Sicht?
Also ich glaube, zum ersten Punkt, du hast vollkommen recht, dass der Muskel schwindet, das schmilzt dahin, das geht sehr schnell. Das sehen wir auf der Intensivstation ganz intensiv. Aber zum Beispiel auch, wenn wir einen Gips, einen Oberschenkelgips oder was, also wenn du einen Obergips, da ist nichts mehr. Darum ist es zum Beispiel auf der Intensivstation ganz wesentlich, dass wir da Elektrostimulation machen. Also jeder, der sozusagen nicht aktiv das gut ansteuern kann, der kriegt sozusagen von extern den Impuls, dass der Muskel sozusagen nicht komplett dahin schmilzt. Ja. Wenn wer relativ schwach ist, ja, dann steigert das sich immer besonders schnell. Also das ist der Vorteil, wenn wer sozusagen anfängt mit was, dann sind die Sprünge meistens sehr groß. Das ist wie einer, wenn ich beim Marathon schneller werden will und eh schon sehr schnell bin, diese wenigen Minuten, dann muss ich so viel dafür trainieren, das kriege ich nicht zusammen. Aber wenn ich schwach bin, dann geht es viel schneller. Ja. Das Muskelgedächtnis, es wird jetzt nicht bei uns wirklich so genannt, aber ich glaube, wenn ich eine Bewegung einmal im Kopf gehabt habe, also sehr oft eine Bewegung gemacht habe, also ich weiß nicht, in der Jugend habe ich Tennis gespielt, ja, jetzt 10 Jahre nicht, ich kann trotzdem sehr schnell eigentlich wieder in die Bewegung rein und kriege den Aufschlag zusammen, obwohl ich einfach weiß, im Gehirn mehr oder weniger diese Schleife da ist. Ja. Und das ist halt bei jeder Bewegung. Darum sage ich immer, wir sollten schauen, dass unsere Kinder so viel wie möglich Bewegung machen, unterschiedliche Sportarten, ja, desto geschickter sind sie und das wird ihnen im Alter auch was bringen, ja, weil sie einfach das abrufen können.
Mhm. Ein Punkt, den du gerade erwähnt hast, nämlich diese Elektrostimulation, da gibt es ja die Werbungen, hau da diese Elektrostimulation auf, setz dich auf die Couch mit einem Bier und einem Backel Chips und in sechs Wochen hast du dann Sixpack.
Das funktioniert. Das wäre fein. Würde bitte gerne auch gleich einen Produktnamen nicht erwähnt haben.
Das funktioniert ja nicht, oder?
Danke, dass du das jetzt auf, weil das sollte jetzt nicht umkommen bei dem Podcast. Ja. Nein, also wir sagen immer, jede aktive Bewegung ist tausendmal besser, ja, weil es eben auch wieder mit dem Gehirn. Ja. Aber es gibt halt Situationen wie auf der Intensivstation oder wenn ich nicht bewegen darf. Also es gibt halt manche Operationen. Eine Zeit lang hat man bei der Meniskusnaht zum Beispiel lang nicht das Knie viel bewegen dürfen. Ja. Mhm. Das heißt, ich kann zwar so isometrische Übungen mit dem Oberschenkel machen, dass zu keiner Bewegung im Knie kommt, aber das potenzieren wir halt dann mit der Elektrostimulation. Mhm. Also gezielt aber auf die Muskeln. Es gibt schon, wie du sagst, es gibt auch so ganz Körper.
Es gibt ganz
Studios und so. Ja. Da gibt es mittlerweile sogar schon Studien, dass das gar nicht schlecht ist. Ja? Aber man muss wirklich aufpassen bei diesen Ganzkörperstimulationen, weil wenn ich sehr intensiv das mache, ja, haben wir immer die Angst eigentlich, dass dann mehr oder weniger eigentlich die Niere eingehen kann. Ja? Dass dann praktisch so viel kaputt geht in der Muskulatur und das wird dann in der Niere sozusagen, gibt es dann Probleme.
Ja? Es kommt zur Crush-Niere.
Genau.
Ich habe deine Frage weggenommen, das gefreut mich.
Du hast meine Frage mit der Elektrostimulation vorweggenommen, das passt aber auch gut, nicht? Und jetzt haben wir ganz viel über so, ich sage es jetzt im weitesten Sinn, wahrscheinlich Trainingswissenschaft gesprochen. Und wir haben eingangs erwähnt, dieses Thema Longevity, also wie schaffe ich möglichst gesund alt zu werden und da möglichst alt. Nicht? Also mein Ziel wäre, hätte ich jetzt einmal gesagt, nicht 120 Jahre, glaube ich, das ist so denkbar. Und das wäre so mein Ziel. Also 120 Jahre wäre so mein Ziel. Wenn man diesen Aspekt jetzt Ausdauersport und Kraftsport mit einbezieht, was bringt dann das und bringt dann das mehr als die Zeit, die ich aufwende für Sport, nicht? Weil man könnte jetzt sagen, jetzt gehe ich eine Stunde am Tag laufen, nicht? Und dann lebe ich eine halbe Stunde länger, nicht? Dann, wenn es mich gar nicht laufen gefreut, zahlt sich das nicht aus. Nicht?
Also, okay, du sprichst dich für wen anderen, weil ich habe mir immer gedacht, du hast eine Freude dabei.
Nein, ich habe gesagt,
ich ringe gerne, aber ich frage für einen Freund.
Okay, weil die Frage von dir, das war jetzt für mich. Okay. Ja. Nein, also ich glaube, es ist wichtig, durch das Training, egal Ausdauertraining, Krafttraining, ist ja praktisch, dass es zu einer Reduktion kommt, weiß nicht, vom Herzinfarkt, Bluthochdruck, Diabetes Typ 2, also solche Sachen, die uns ja wirklich einschränken in unserer Lebensqualität in den letzten Jahren. Und man sagt schon, also wir haben ja eigentlich 15, 20 Jahre mehr oder weniger, wo wir nicht so gesund leben und genau solche Erkrankungen eigentlich dann auftauchen, ja. Und mit dem Training, ja, weiß ich schon, dass es gibt halt schon so unterschiedlich zwischen 7 und 10 Jahren eigentlich das wieder verbessern kann. Ja, also es bringt absolut was, wenn ich jetzt eine Zeit investiere, ja. Aber wie du sagst, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, es muss halt Spaß machen, man muss eine Lust drauf haben, man muss irgendwas finden, was man gern macht. Weil wenn man es einfach macht, weil ich will in 20 Jahren mit den Enkels spielen, ja, das ist vielleicht zu wenig, ja.
Sondern, und Arbeit weg, nicht?
Ja, eben, also das ist immer das Schwierige, ja, finde ich, in der Prävention, dass ich jetzt was mache und in einigen Jahren davon erst profitiere. Ja, natürlich ist es jetzt gemütlicher, ich sitze mir auf die Couch und tue ein paar Chips essen, ja. Weil jetzt ist der Genuss, bringt man mehr in dem Moment, ja. Aber auf lange Sicht bringt man halt das Training, was in dem Moment zwar mühsam vielleicht ist, ja. Und in der Zukunft bringt es mir aber was, ja. Und das in die Leute einbringen ist halt dann oft schwer, ja. Da muss man irgendwas finden, was macht mir Spaß. Entweder mache ich es mit wem gemeinsam und sage, das ist für mich der Grund, dass ich trainiere, dass ich mich mit wem triff. Oder ich mache es oft so, Fitnesscenter, ich darf mir diesen Podcast jetzt, den ich gern höre, nur anhören, wenn ich im Fitnesscenter bin. Ja.
Super Idee. Ja, das sollte
man
umlegen. Ja,
wobei man darf man sonst auch hören, nicht?
Achso, ja. Aber, den Podcast, den darf man sich immer auch hören, ja.
Aber als Belohnung, das finde ich auch keine schlechte Sache, nicht? Wie aus deiner Sicht, nicht? Und das wird wahrscheinlich jetzt gar keine so eine medizinische Frage sein, sondern mehr persönliche, aus deiner Sicht, wieso gefällt manchen Menschen, sich zu bewegen und manchen Menschen nicht?
Wie du sagst, ist, glaube ich, eher eine persönliche Antwort als wissenschaftlich belegt. Ja. Ich glaube, wie man es gelernt hat. Also wie man es von klein auf gelernt hat, wie sind schon auch die Eltern irgendwie vorleben. Also zumindest sehe ich sie so, wenn du in der Kindheit in einen Sportverein warst, ja, dann bist du ja gewohnt, dich zu bewegen. Ja, dann fördert es vielleicht sogar, wenn du das nicht machst. Ja, dann bist, wenn du krank bist, wirst du nervös und denkst, wann darf ich mich wieder bewegen? Ja, wenn ich das aber nie gemacht habe, ja, der Einstieg ist oft schon schwer. Ja, und wenn ich mir vorstelle, man braucht nur ein bisschen mehr Gewicht drauf haben, ich merke das selber, wenn das Gewicht ein bisschen höher ist, dann ist es schwerer zum Laufen. Ja? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt bin ich ja nicht die Schwerste, dass ich da bedeutend mehr drauf habe, dann ist es anstrengend. Und das dann zu überwinden, ja, und vielleicht auch von den anderen nicht belächelt zu werden, weil ich halt nur gehe, oder ich finde das oft arg, wenn die Leute Nordic Walken, ich finde das super, wenn das wer macht, Hauptsache Bewegung. Ja? Und dann wird es vielleicht belächelt, überhaupt nicht. Außer bewegen, das, was man halt kann, ja. Und gar nicht drauf schauen, wie wir andere, oder weiß nicht, wenn du am Berg gehst und die Leute rennen bei dir vorbei und du denkst, ganz ein anderes Ziel, ja, ich gehe aus einem anderen Grund auf den Berg, ja. Also irgendwie, aber das, ich glaube, man muss auf sich selber hören und die anderen einfach, ja.
Mir zeigt, physikalische Medizin hat wieder eine Gemeinsamkeit mit ganz vielen Geschichten im Sinne von One Size Fits All gibt's nicht. Also es gibt nicht eins, was man über alles drüber stülpt, sondern man muss gut auf sich hören. Und ihr physikalischen Medizinerinnen greift's nicht nur Leute gern an, weil auch das kennt ihr unglaublich gut. Also da war ich auch ziemlich überrascht bei diesem Erstkontakt, sondern ihr seid ganz individuell und jeder muss seins finden. Also das ist schon ein ganz wesentlicher Teil, finde ich. Auch, glaube ich, beim Trainieren. Wenn ich mit dir wahrscheinlich laufen gegangen mache ich das sicher nur einmal und dann würde ich mir denken...
Ja, womöglich frustrierend.
Das war frustrierend. Ja. Für uns alle.
Ja. Ich glaube, das führt schon zu einer weiteren Frage. Nicht? Wenn ich jetzt den Podcast höre und sage, morgen fange ich ein neues Leben an. Nicht? Also ich will gern länger gesund leben. Und sagen wir mal, ich bin 60 oder jenseits der 60. macht es dann Sinn, dass ich mir die Laufschuhe anziehe und
was ist der erste Schritt?
Vollgas wegrennen? Ja. Oder was ich ganz häufig sehe, nicht, ist, dass ich dann um 10.000 Euro ein Rennradl kaufe aus Carbon und mich draufsetze und nach der Garage draufkomme. Das geht trotzdem nicht leichter zum Fahren.
Ich glaube, das ist oft genau die Gefahr, weil dann gehen die Leute zum Beispiel laufen, ja, aber es ist ja weder die Muskulatur noch die Sehnen noch die Bänder sind eigentlich darauf eingestellt. Ja. Mhm. Das heißt, der Muskel, der macht meistens nicht das Problem, da ist er vielleicht ein bisschen ein Muskelkater, ja, aber die haben dann die Achillessehnenprobleme, ja, weil es einfach die Sehne muss sich ja adaptieren und die Sehne braucht sehr lang. Die ist eigentlich praktisch eigentlich die Struktur, die am längsten braucht, sich auf was zu adaptieren. Ja. Und dann hört man wieder auf. Ja. Darum ist das langsame Starten ganz wesentlich. Einmal anschauen, kommt ein bisschen aufs Alter drauf an. Ja. Wenn ich jung, gesund bin, in der Familie jetzt zum Beispiel keine Herzkrankheiten bekannt sind oder sowas, dann werde ich schon einmal schauen können, dann merke ich ja, was geht, ja, aber ab einem gewissen Alter, ja, und da sind die Meinungen ein bisschen unterschiedlich. Wir sagen halt meistens schon, bei den Männern ab 40, 45 sollte man eigentlich vorher einen Check machen, ja, dass man sowohl Bewegungsapparat checkt, aber eben auch zum Beispiel das Herz-Kreislauf-System, indem man zum Beispiel Ergometrie oder was macht, ja. Oder wenn man sich auch bei den Vereinen anschaut, wir schauen wirklich, versuchen, dass wir ein EKG bei den Kindern einbringen in die Untersuchung, mhm, ja. Es gibt Gott sei Dank sehr selten, aber es gibt halt Herzerkrankungen, ja, wo ein Training gefährlich ist. Also schon vorher wirklich abklären bei einem Sportmediziner, einfach abklären, eben Bewegungsapparat, Herz, ja, passt da alles. Und dann kriegt man normalerweise eben schon, wie du sagst, die individuellen Vorgaben, ja, weil dann weiß ich, wie fit ist der. Und dann kann ich es entsprechend seinen individuellen Zustand Empfehlungen abgeben. Ja. Sonst sage ich einfach, ja, bewegen. Ja, wenn jetzt wer sagt, hey, ich möchte einfach nur schauen, dann sage ich, ja, geht's ein bisschen mehr, versucht die Stiegen zu steigen. Ja. Mhm. Wenn der natürlich merkt, puh, das schafft er gar nicht von der Luft her oder sowas, dann spätestens wird man halt schon zum Arzt gehen, weil dann ist ja vielleicht mit dem Herz was, mit der Lunge was, also, aber trotzdem Bewegung einzubringen und, wie du schon gesagt hast, auf den Körper einfach halt ein bisschen hören. Ja. Ja, man merkt ja, da passt jetzt was nicht. Ja.
Also das wären so Red Flags, nicht, dass ich merke an mir nicht diese körperliche Belastung, die fordert mich überdimensional, oder ich habe vielleicht ein Beschwerdebild, das ich nicht ganz gut zuordnen kann, wie, was weiß ich, nicht irgendwelche Beschwerden am Bewegungsapparat. Da macht es dann Sinn, dass man wirklich jemanden konsultiert, der sich mit dem Thema ganz konkret
auseinandersetzt. Dass man weiter tut, weil sonst hört man auf und das war halt schade. Ja, also ich glaube, das tut mir oft so weh, wenn ich merke, die Leute sind dann voll motiviert, ja, und dann tanzen sie halt ein bisschen und dann kommt aber irgendein Zipperlein, weil es eben nicht adäquat angepasst war, ja, und dann hören sie halt auf. Und das ist schade. Also ich glaube, da ist ganz wichtig eine gute Betreuung, ja. Und die Leute brauchen halt oft einfach nur, es gibt halt so teilweise Sportwissenschaftler, die ja dann praktisch die Leute auch wirklich länger betreuen. Also die praktisch die Untersuchung macht halt der Arzt, ja, dann gibt es einen Trainingsplan und dann kann man zum Beispiel sagen, okay, mit dem redet man sich aber regelmäßig zusammen, der schaut, wie geht's, passt das Training, vielleicht hat er irgendwas nicht ganz korrekt gemacht, ja, damit der ja dran bleibt und nicht dann sagt, nein, das bringt eh alles nichts, ja, weil manche zum Beispiel sagen auch, nein, ich merke keine Verbesserung. Ja? Und dann muss man aber dann schauen, warum gibt es denn keine Verbesserung? Ja? Ist das, weil er es zu wenig oft macht, zu wenig intensiv oder manchmal vielleicht auch zu viel? Ja? Also das Problem ist ja gerade bei Neuanfängern ja immer das zu viel, auch von der Intensität her zum Beispiel. Wenn man die Leute oft laufen sieht, die meisten laufen in einem Bereich, der viel zu intensiv ist, ja, weil das der angenehme, also das, diese, was ich gesagt habe, diese 80%, in denen ich eigentlich laufen soll, ist ein langsames Laufen, dass ich eigentlich noch locker reden kann. Mhm. Ja. Wenn man sich die Leute oft anschaut, die schauen ja eigentlich alle verzwickt und, glaube ich, können nicht mehr wirklich viel reden. Ja. Mhm. Das ist zwar ein Bereich, wo man sagt, bah, ich habe das Gefühl, super, ich power mich aus, aber es ist eigentlich nicht der Bereich, in dem ich zumindest 80% trainieren sollte. Ja.
Jetzt kenne ich deine Nachfolgerin im Bereich der physikalischen Therapie bzw. physikalischen Medizin recht gut und da muss man auch sagen, auch das ist, glaube ich, nicht so grundlegend bekannt, dass es ja verschiedene Menschen gibt, die haben jetzt irgendeine Form von chronischer Erkrankung oder auch eine schwerwiegende Erkrankung wie eine Chemotherapie, irgendein Geschehen, nicht, das sozusagen schon den ganzen Organismus in Anspruch nimmt. Und da weiß ich, die physikalische Therapie ist da relativ intensiv dabei, wenn es darum geht, ich habe eine Erkrankung, und ich bewege mich trotzdem. Mhm. Ist das auch so ein Themenfeld, wo man sagt, das beeinflusst auch dieses Thema Longevity? Also ich lebe dann auch länger, beziehungsweise beeinflusst Bewegung auch vielleicht bei manchen Erkrankungen ein bisschen so den Genesungsfortschritt?
Danke, dass wir in die Richtung auch noch gingen. Ja, ganz wichtig. Also es ist die Trainingstherapie, in dem Fall, was du jetzt meinst, die onkologische Trainingstherapie. Ich bin so froh, dass die Barbara Stelzer, wir ticken da gleich und sie macht das weiter, weil das war was mir ganz wichtig war, dass wir das vermehrt anbieten. Ja. Wir haben das eigentlich mit Brustkrebspatienten gestartet, diese onkologische Trainingstherapie, was eben eine Mischung aus Ausdauertraining, Krafttraining, teilweise auch Gleichgewicht. Das wird auch wieder, wie du sagst, individuell auf den Patienten zugeschnitten. Und das ist ganz wichtig, das weiß man, dass eben bei Brustkrebs, bei Kolonkarzinom, also bei Dickdarmkrebs, ja, bei Prostatakrebs, also es gibt irrsinnig viele Erkrankungen, wo man weiß, wenn man trainiert, verhindert das oder reduziert das zumindest die Rezidivquote. Ja, das ist eigentlich dann ein Teil der Sekundärprävention. Also wir haben jetzt sehr viel über eigentlich Primärprävention geredet, aber jetzt die Sekundärprävention ist ganz, ganz wesentlich. Und wir versuchen das auch, wir haben da Folder dafür gemacht, wir haben wirklich Patienteninfotage, wo wir sogar eine Patientin gebeten haben, dass wir wieder mit ihr dran, ja, weil viele von den Patienten haben Angst, die sagen, ich habe mich nie viel bewegt und jetzt soll ich es machen. Und die hat das so super gemacht. Also man muss keine Angst haben, man wird da so langsam durchgeführt. Das ist ja angepasst auf den Patienten. Also bitte unbedingt, wenn da wer ist, sie rühren. Ja. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach die Angst zu nehmen vor der Bewegung. Ja. Und es bringt einfach, wie du sagst, also Rezidivquote, aber auch vor allem die Lebensqualität. Ja. Also eine Chemotherapie, man kann das sogar während der Chemotherapie machen, das wollen die Patienten halt oft nicht, weil das schon natürlich so den Körper schon sehr belastet. Ja. Aber spätestens nachher, wenn sie wissen, es passt jetzt alles, dann hat man auch den Kopf wieder freier, ja, und dann kann man das wirklich machen. Aber wie gesagt, das kann man vor der Chemotherapie, während der Chemotherapie, nach der Chemotherapie. Wir machen es halt derzeit halt bei den Brustkrebspatienten, aber auch Prostata. Jetzt kommt da sehr viel auch noch, das praktisch eigentlich Lymphome oder Leukämien, multiple Myelomen, solche Erkrankungen auch immer mehr dazu, zum Beispiel nach einer Stammzelltransplantation. Also, es ist wirklich angeleitet, man braucht keine Sorge haben, man wird engstens kontrolliert, ja, Blutdruck, Herzfrequenz, wir schauen uns die Sauerstoffsättigung an, wir schauen uns die Blutwerte an, wann der bei der Kontrolle war, damit wir ja nicht ein Training machen, weil wenn der jetzt, schlechte Blutwerte hat, dann kann der natürlich nicht so adäquat trainieren. Es wird aber während dem Training auch immer gefragt, es gibt so eine Skala, wo man fragt, wie geht's Ihnen? Ja, und da weiß man, in dem Bereich sollte man sein. Und wenn der drüber ist, weiß man, das Training ist halt zu intensiv. Also man ist wirklich absolut in einem geschützten Bereich. Und ich glaube, das ist halt wirklich gut, wenn man so startet, dass sich der Patient dann sicher fühlt. Natürlich soll er es dann selbstständig weitermachen. Aber dann weiß er, auf was er aufpassen muss, wo vielleicht, eben wie du zuerst die Red Flags, ja, wo ist das, wo brauche ich vielleicht dann doch noch mal Info, kommt er halt noch mal her, lasst sie noch mal beraten. Ja. Aber das wird angeboten. Ja. Und das macht Gott sei Dank die Barbara Stelzer genauso weiter, wie wir es vorher gemacht haben. Und die hat das vielleicht sogar noch intensiviert.
Ja. Karin, jetzt ist deine eigentliche Funktion, und der Peter hat so in einem Nebensatz quasi so ein bisschen mitformuliert, du bist die ärztliche Direktorin von vom größten Universitätsklinikum in Niederösterreich. Das heißt also, ich denke einmal, dein Aufgabengebiet ist jetzt schon ein bisschen auch so in diese Personalführung verschoben und da ist ja schon auch ein Thema, nicht? Die Gesundheitsberufe im Allgemeinen sind auch Menschen, nicht? Und auch die Leute, die in Gesundheitsberufen arbeiten, haben manchmal gesundheitliche Probleme und wir sind natürlich auch als Universitätsklinikum interessiert, auch diese gesundheitlichen Probleme möglichst hintanzuhalten. Und ich kann es für unsere Berufsgruppen sagen, Peter, sehr viele Leute sind wie du auch mit dem Bewegungsapparat befasst, nicht vor allem da Wirbelsäulenbeschwerden. Das ist jetzt nicht häufig in unserer Profession, weil sehr viele Leistungen auch jetzt mit Heben, Tragen verbunden sind, auch mit körperlich schon anstrengenden Tätigkeiten. Ist das was, wo du jetzt in deiner Funktion als ärztliche Direktorin auch profitierst, weil deine Expertise halt da so breit aufgestellt ist?
Ich glaube schon, also wir haben ja praktisch schon vor, ich glaube, 2 Jahre ist jetzt aus, einmal auch so eine Befragung gemacht im Haus, wie es mit den Kreuzschmerzen ausschaut. Und da hat sich das ja gedeckt, eigentlich mit sozusagen Statistik Austria Daten, ja, dass ja wirklich ein riesengroßer Anteil von unseren Mitarbeitern leider irgendwelche Art von Wirbelsäulenbeschwerden hat. Mhm. Ja. Ist das Übliche, fast jeder von uns hat irgendwann einmal Kreuzschmerzen. Ja. Ist das, glaube ich, mittlerweile zweithäufigste auch für Krankenstände nach den normalen Husten, Schnupfen, Heiserkeit so in der Richtung. Mhm. Ja. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wir können was tun. Ja. Und aufgrund von dem haben wir zum Beispiel eben unser Fitnesscenter ja gemacht, wo ja eigentlich unsere Mitarbeiter außerhalb der Dienstzeit gratis hingehen können nach einer kleinen Einschulungsvideo. Also ich glaube, das war ein erster Schritt. Ja. Wir bieten Wirbelsäulengymnastik an, unten auf der physikalischen. Ja. Wir haben Faszien-Yoga, also solche Sachen. Ja. Wir haben zum Beispiel ein Video gedreht damals für die Radiologie, damit die praktisch das Heben, Tragen, Umlagern von Patienten, Tipps und Tricks. Ich kann mich erinnern, das war jetzt schon eine Zeit lang in der Corona-Zeit, haben wir, weil so viel im Homeoffice waren, ein Video gedreht, Ergonomie, wie man daheim aufpasst, der Computer, weil jeder von uns hat ja daheim nicht einen toll eingerichteten Arbeitsplatz, auf was man aufpassen soll. Also wir haben sich schon sehr viel überlegt. Ja. Wichtig ist, dass halt die Leute schon auch annehmen. Das ist das, was mich dann oft ein bisschen bedrückt, ja, dass man denkt, wir bieten viel an, es wird viel nicht angenommen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es die zeitlich ist, da müssen wir eben noch überlegen, wie kriegen wir das noch mehr an den Mann, ja, weil es ist ein Angebot da, ja. Und ich denke mir, die Leute müssen es halt auch nutzen. Ja. Aber man kann immer wieder was Neues überlegen. Aber es ist ja, ich schaue immer wieder, tut gut. Ja. Da gibt es ja viele Empfehlungen Richtung Ernährung, mental, aber auch Bewegung. Ja. Wie kann man den inneren Schweinehund überwinden? Also da gibt es wirklich lustige Videos auch drauf und auch Bewegungsempfehlungen. Ja. Und ich denke mir, ja, man müssen halt die Leute dazu bringen, dass das halt auch verwenden, was angeboten wird.
Und bewegen, ja, also die physikalischen Therapeutinnen bewegen auch Patienten passiv durch, aber ich denke mal für alle, die sich bewegen können, Bewegung ist Leben, Bewegung verlängert auch unser Leben und es ist eigentlich großartig, wenn man sich selbst nur bewegen kann, weil wir in der Pflege, wir wissen, dass wir viele PatientInnen betreuen, die sich gar nicht mehr selbst bewegen können und ich glaube, wir schätzen es oft viel zu wenig, dass wir der Bewegung mächtig sind.
Ja, das ist ein Riesengeschenk.
Und das ist ein Riesengeschenk, ja. Und die sollte man erhalten. Und wie wir jetzt wissen, nur die Elektrostimulation bringt es nicht. Ne?
Ich glaube, wichtig aber die Physiotherapie, weil sonst kriege ich geschimpft von den Physiotherapeuten. Passiv machen es natürlich, ja. Aber es geht immer mehr Richtung Aktivität. Also das ist ein wichtiger
Zugang. Ich bin ja
auch
Intensivpfleger, ich war auf die Intensivstation, doch da wird auch da wird schon passiv durchbewegt und du hast erst die Intensivstation ja erwähnt, aber sonst schauen sie natürlich, dass alle aktiv was tun. Das, ja. Shoutout an unsere Physiotherapeuten.
Wirklich wahr. Ich glaube nicht, wir sind da im Gespräch und ich hätte ehrlicherweise, und ich glaube, es wird sich nicht ausgehen, dass alle meine Fragen beantwortet werden. Eine Frage, die wir immer zum Schluss dann erörtern, ist sozusagen neben dem Gestern und dem Heute auch das Morgen. Nicht mein Morgen ist jetzt, wenn ich dieses Thema Bewegung mir anschaue, dann merke ich, sehr viel Bewegung funktioniert über elektrisch betriebene Geräte, das heißt also Scooter, E-Scooter, E-Bikes, also da gibt es ja ein sehr breites Spektrum, was ein bisschen aus der Mode kommt, habe ich den Eindruck, ist selbst gehen, selbst betrieben mit dem Radfahren und ich finde, wahrscheinlich ist mit einem E-Bike fahren gescheit, nicht? Also weil man Bewegung macht, man bewegt sich aktiv. Aber als Scooter, da habe ich den Eindruck, dass man sich gar nicht bewegt.
Ja, den habe ich auch.
Und wo wird denn aus deiner Sicht hingehen zukünftig? Wie können wir denn dieses weniger Bewegung, das ich derzeit detektiere, und vielleicht ist das ja auch nur eine seltsame Wahrnehmung von mir, aber wie können wir dem jetzt entgegentreten?
Ich glaube, was du sagst, ist sicherlich so. Mir kommt es vor, es sind ein bisschen aufgeteilt in zwei Gruppen. Die einen, die intensiv trainieren, also im Fitnesscenter, ist der perfekt, aber eigentlich eher mit der Idee, ich will einen perfekt geformten Körper. Das ist sehr im Kommen, finde ich jetzt. Ja, so der Fitnessboom ein bisschen. Oder die sich jetzt gar nicht mehr bewegen. Also allein, wenn ich mit dem Zug komme, diese 8 Minuten, wenn du langsam gehst vom Bahnhof her, fahren viel mit dem E-Roller, mit irgendwas, wo ich mir denke, okay, das ist für mich eigentlich die Zeit, dass ich ein bisschen nur nachdenken kann, dass ich ein bisschen Luft schnapp. Aber wie wir das dazu bringen, ist wirklich schwer, weil einfach, schau dir die Kinder an, also eigentlich die meisten, die auf so einem E-Scooter oder auf einem Roller sind sehr viel Jugendliche, finde ich. Ja. Wie wir die wieder dazu bringen, Lust an der Bewegung zu haben, das ist, also ich habe noch keine Idee, versuche im eigenen Kreis, ja, also wir haben lang in Niederösterreich ja die Idee gehabt, weil ich halt so auch in so einer Sportgesellschaft bin, 1 Stunde Sport pro Tag in der Schule. Ja, das war ein riesengroßes Wunsch von uns, ja, weil halt einfach die Studien ergeben haben, es gibt Kinder, die nicht einmal mehr einen Purzelbaum machen können, so in der Richtung. Ja, also das heißt, wir müssen wieder Bewegung irgendwie einbringen, aber das ist nie durchgegangen. Ja? Also ich glaube, man kann in der Schule, funktioniert scheinbar, ist schwer zu integrieren, da sind halt immer andere Fächer wichtiger. Ja? Also können wir eigentlich nur als Eltern, als Familie schauen, Aktivität in das Familienleben einzubringen. Ja? Und wenn man halt dann gemeinsam, weiß nicht, wandern geht und gemeinsam schwimmen geht, also einfach nicht nur gemeinsam vorm Fernseher sitzt, ja, vielleicht bringt man da eine Lust an Bewegung in die Kinder. Ja? Und wenn sie es da lernen, dann machen sie es immer. Also ich kenne fast niemanden, der in der Kindheit irgendwie in einem Verein oder was war, der dann komplett aufgehört hat, außer er hat körperlich irgendeinen Grund. Ja? Aber meistens fällt es ja denen dann. Also ich glaube, wir müssen bei den Kindern ansetzen. Ja?
Karin, wir haben ganz viel besprochen, aber die Zeit ist die Zeit. Haben wir irgendwas noch nicht gefragt oder angesprochen, wo du sagst, das ist schon was ich noch gern unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchte?
Ich glaube, wir haben alles gesagt, vielleicht nur nochmal, dass niemand mitnimmt, ich muss trainieren, sondern einfach bewegen. Also jetzt, also das Jahr vor allem auch, wer der sich jetzt nicht bewegt, gehört, der Podcast, der hat mir gar nichts gebracht, sondern wirklich irgendwas finden, was man gern macht, Bewegung ins Leben bringen, das können Kleinigkeiten sein und wenn man die Stiegen steigt. Ja, also es gibt so eine Studie, wenn man 40 Stockwerke pro Woche geht, ja, dann gewinnt man 7 Lebensjahre gesunde. Ja, also das allein ist vielleicht so ein, ja, allein im Haus D, also ich gehe immer alle Stockwerke, ich denke mal, wenn ich das ein paar Mal am Tag gehe, kriege ich das locker zusammen, also vielleicht ist das so ein bisschen Input, die Leute im Haus auch ein bisschen zur Aktivität zu bewegen.
Super, man braucht cool, aber deine 120 Jahre sind die 120 Jahre gehen sie aus. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle würde ich Sie wieder bitten, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Themen haben, die Sie interessieren, schicken Sie uns ein E-Mail an die E-Mail-Adresse podcast@stpoelten.lkne.at. Gerne Kritik, aber Oliver freut sich immer über Lob.
Ja.
Ja, ich mich natürlich auch.
Ja, und über Shares und Likes.
Genau,
das sagen wir auch immer dazu, nicht?
Genau.
Bis einmal wer draufkommt, dass man gar nicht weiß, was.
Abonnieren Sie uns weiterhin fleißig. Herzlichen Dank auch dafür. Liebe Karin, es war total fein, dass du da warst. Und ich merke schon, im Knack sitzt mir das Krafttraining. Ich glaube, ich muss einmal anfangen damit. Also nein, ich möchte eh anfangen. Also ja, ich werde.
Okay.
Schauen wir mal.
Vielen Dank, Karin.
Super.
Danke für mich.